Ja, wir sind mitten in der Themenreihe über Hoffnung und es gibt hier vorne jetzt eine kleine Umfrage. Jetzt wird es etwas aktiv für euch, also wer ein Handy hat und weiß, wie man mit so einem QR-Code da umgeht, ihr könnt mal eure Kamera draufhalten und mal gucken, ob das sich einloggt hier. Und es gibt eine Frage dazu und zwar, was gibt dir in deinem Alltag Hoffnung? Oder man könnte auch fragen, was hilft dir in deinem Alltag hoffnungsvoll zu sein? Vielleicht hast du einen praktischen Tipp, der dir manchmal hilft, wo du sagst, das hilft mir, das hat mir geholfen, hoffnungsvoller durch mein Leben zu gehen. Und gib das einfach mal ein, also hier hat schon mal jemand Gott reingeschrieben, das ist natürlich immer richtig, oder Jesus, die Antwort stimmt. Aber vielleicht habt ihr noch einen anderen Tipp, ihr könnt auch auf Spanisch das reinschreiben, vielleicht gibt es dann jemanden, der es übersetzt. Ihr seht ja hier die Frage auch auf Spanisch. Also, meine Mama, das kann ich sogar wahrscheinlich übersetzen, ich hoffe, das ist richtig. Liebevolle Menschen, bedingungslose Liebe, dass bald Frühling ist, Halleluja, genau. Bald Ferien, okay, das gibt auch manchen Hoffnung, das hat mir auch oft Hoffnung gegeben, genau. Gott und meine Familie, die aus ihm, Familie, Austausch mit Menschen, dass Gott immer noch einen Weg hat, ein Gedanke, genau, Musik, Lobpreis, Umarmungen, Gottes Wort, guten Noten, 2 Minuten Stille steht hier noch, gutes Essen, jawohl, ein Kaffee, Gebet, Gottes Wort, also ihr seht schon hier auch, ein paar Begriffe kommen hier immer häufiger, dann werden die immer größer. Ja. Meine Kinder, das Leben. Bedingungslose Liebe, ein neugeborenes Baby, ruhige Tage. Also nehmt euch einfach hier was mit, vielleicht für euren Alltag, für morgen, was ihr ausprobieren wollt. Vielleicht ist da was dabei, wo ihr sagt, das könnte ich doch mal ausprobieren. Damit euer Leben hoffnungsvoller wird, das wünschen wir uns ja alle. Also ich glaube, hier ist niemand, der sagt, ich brauche nicht ein bisschen mehr Hoffnung oder ich wünsche mir mehr Hoffnung. Ich hoffe und schätze mal, da gibt es niemanden, weil Hoffnung ja das ist, was uns irgendwo auch ausmacht, was uns antreibt, was uns Motivation gibt für den Alltag, für Beziehungen und ja, das ist einfach wichtig. Ja? Also, genau, unser Thema GmbH, Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Dieses Thema haben wir bewegt. Was gibt uns Hoffnung? Sind wir eine Gemeinschaft, wir als Christen, die wirklich Hoffnung auszeichnet? Ist das so? Sind wir hoffnungsvoll? Haben wir eine Hoffnung, die weitergeht als das, was wir jetzt hier sehen, als was wir erleben vielleicht, was wir in Medien hören, was uns unsere Nachbarn erzählen? Geht unsere Hoffnung wirklich weiter? Geht die tiefer? Und ich knüpfe jetzt mal an die Predigt, die ich vor 2 Wochen gehalten habe. Das ist schon ein Stück her. Und da hatte ich ein Zitat gebracht von Timothy Keller. Und ich weiß nicht, ob wir das mal an die Wand werfen können. Ein Zitat von Timothy Keller. Das heißt, wir sind sündiger und fehlerhafter, als wir es jemals zu glauben wagten. Doch gleichzeitig werden wir in Jesus Christus mehr geliebt und angenommen, als wir es jemals zu hoffen wagten. Das ist jetzt für die, die vielleicht nicht da waren, erstmal viel oder irgendwie ein ziemlich tiefer Satz. Aber im Prinzip besteht er aus 2 Wahrheiten. Das ist einmal die Wahrheit, dass wir sündiger und fehlerhafter sind, als wir es manchmal selber uns eingestehen wollen. Und dass zweitens wir aber geliebter sind und angenommener, als wir es jemals zu hoffen wagten, dass Gott uns so dermaßen liebt, dass wir es eigentlich gar nicht begreifen können. Und es ist wichtig, die beiden Pole, sage ich jetzt mal, die beiden Wahrheiten irgendwo zusammenzubringen und im Leben beides irgendwo zu berücksichtigen oder auch zu leben, weil wenn wir das glauben, hat das auch Auswirkungen auf unser Leben und wird irgendwo praktisch in unserem Leben. Und ich hatte das so ein bisschen dargestellt mit der Grafik, die ihr hier jetzt seht, wenn wir eine Wahrheit nur betonen oder überbetonen, dann kommt ein bisschen ein Ungleichgewicht in unser Leben oder auch in unser Glaubensleben, in unsere Beziehung zu Gott, dann kann ein Ungleichgewicht kommen. Und da seht ihr links auf der Seite, neben dem Kreuz da, die eine Seite, wenn wir nur die erste Wahrheit glauben und sagen, dass wir sündiger und fehlerhafter sind, dann neigen wir manchmal zu einer Religiosität oder einer Gesetzlichkeit, weil dann darf ich ja nichts falsch machen. Dann gehe ich in den Gottesdienst vielleicht, weil das so Pflicht ist, weil das so sein muss. Dann lese ich meine Bibel, weil, ja, das so, weil man das so macht, weil das vielleicht so denke, dass Gott das von mir verlangt. Na, und dann wird das nur noch betont, dass Gott heilig und gerecht ist. Dann fehlt irgendwo die Liebe, diese Annahme von Gott, und wir neigen dazu, unter so einem Druck zu geraten, na, dass wir immer alles besser machen müssen, dass wir irgendwie ja, die Superchristen sein müssen und alles irgendwie, um Gott zu beeindrucken, um seine Liebe zu verdienen. Und dann gibt es aber auch noch die andere Seite, die Gesetzlosigkeit oder Liberalität, wie auch immer man das nennen will, dass man sozusagen nur die Liebe Gottes betont und die Heiligkeit, die Gerechtigkeit komplett ausblendet. Und auch das ist im Prinzip nicht richtig, ist falsch oder führt zu einer Schieflage in unserem Leben. Und die Maxime ist dann im Prinzip, ich mache, was ich will, ich lebe danach, was sich gut anfühlt, vielleicht was sich richtig anfühlt. Aus Gottes Wort nehme ich mir so das, was mir eben gerade passt, was irgendwie in mein Leben passt, was mir gut tut und was mir irgendwie Leben verspricht oder gut zu sein scheint. Und wichtig ist, wie gesagt, dass wir irgendwo eine Balance finden, dass wir diese beiden Pole zusammenkriegen, weil Gott ist beides. Er ist gerecht und heilig, aber er ist auch unendlich liebevoll und liebend, annehmend und empfängt uns mit offenen Armen immer wieder. Und ich möchte aber heute mal den Versuch wagen, so ein bisschen mehr auf die linke Seite einzugehen. Am Ende wird das trotzdem irgendwo hoffentlich eine Balance da sein, aber ich will einfach so ein Stück weit über Gottes Gerechtigkeit, seine Heiligkeit reden. Und letztendlich auch über das Gericht Gottes. Das wird ja heute nicht mehr so gerne gemacht oder ist vielleicht so ein bisschen unpopulär. Aber ich will es trotzdem tun und versuchen zu zeigen, warum das eigentlich auch eine Botschaft der Hoffnung sein darf. Weil darum geht es uns ja, es geht ja um Hoffnung. Und ich möchte sozusagen das Thema Hoffnung mit Gerechtigkeit irgendwo verknüpfen oder das versuchen. Und mein Thema heute habe ich mal genannt, Hoffnung auf Gerechtigkeit. Warum uns Gottes Gerechtigkeit und sogar das Gericht Hoffnung geben können. Das wollen wir uns heute anschauen. Und dazu habe ich einen interessanten Text rausgesucht, ganz am Ende der Bibel in der Offenbarung des Johannes. Da steht in Kapitel 20 ab Vers 11 bis 15 ein Text, den will ich lesen. Ihr seht ihn hier vorne oder ihr könnt auch eure Bibel mit aufschlagen, wer eine dabei hat. Und zwar schreibt da Johannes über das Weltgericht, steht bei mir. In manchen Übersetzungen heißt es auch das jüngste Gericht. Dann sah ich einen großen weißen Thron und sah, wie Erde und Himmel vor dem, der darauf saß, entflohen. Sie konnten vor ihm nicht bestehen und verschwanden im Nichts. Vor dem Thron aber sah ich die Toten stehen, vom Größten bis zum Kleinsten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Und dann noch ein anderes Buch, das Buch des Lebens. Anschließend wurde Gericht über die Toten gehalten. Jeder bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach. Auch das Meer gab seine Toten heraus, ebenso der Tod und sein Reich. Jeder von diesen Toten bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach. Schließlich wurde der Tod selbst in den Feuersee geworfen und das Totenreich dazu. Das ist der zweite Tod. Wenn also jemand nicht mehr in dem Buch des Lebens stand, wurde er in den Feuersee geworfen. Soweit erst einmal der Text aus der Offenbarung, aus der Vision des Johannes. Also ein Text über das Weltgericht, über das jüngste Gericht. Aber man kann auch sagen, das Gericht am Ende der Zeiten. über alle Ungläubigen, über alle Gläubigen, über alle Menschen. Und wenn wir mal ins Neue Testament gerade schauen, auch Jesus hat tatsächlich sehr oft übers Gericht gepredigt. Also es ist kein Thema, was irgendwie nur eine Randerscheinung ist, sondern es ist ein Thema, das zieht sich eigentlich durch die Bibel. Und deswegen hier auch in der Offenbarung ist es natürlich zu finden in dem letzten Buch in der Bibel. Und es geht los im Vers 11, Gott sitzt auf einem weißen Thron. Das ist eigentlich so ein Bild für seine Reinheit, für die Gerechtigkeit, für seine Macht, für seine Allmacht, für seine Majestät, für seine Königsherrschaft. Und es steht dort, die Erde und der Himmel konnten vor ihm nicht bestehen, sie vergehen, sie fliehen vor ihm. Also das, was wir jetzt hier sehen, diese Erde, dieser Himmel, werden einst vergehen. Und ihr erinnert euch vielleicht, am Anfang des Jahres haben wir über die Jahreslosung gesprochen. Siehe, ich mache alles neu. Da ist auch der neue Himmel und die neue Erde gemeint. Davon haben wir auch schon dieses Jahr einiges gehört. Und das ist der Text, der im Prinzip direkt davor kommt. Vor diesem Siehe, ich mache alles neu, kommt einmal erstmal das Alte vergeht. Ja, wenn was neu wird, muss Altes vergehen. Und das vergeht hier vor Gott, weil er in seiner Heiligkeit, seiner Macht, seiner Gerechtigkeit, weil das Unperfekte einfach keinen Bestand hat vor ihm. Und im Vers 12 steht dann, vor dem Thron sah ich die Toten stehen, vom Größten bis zum Kleinsten. Also alle müssen vor diesem Thron, vor dem sogar der Himmel und die Erde vergehen, erscheinen. Und da ist ja die Frage, was passiert da mit den Menschen in der Gegenwart Gottes? Wenn schon die Himmel und die Erde vergehen, wie ist es da mit den Menschen? Und das Größte bis Klein, das redet nicht unbedingt von Körpergröße, ne? Da gibt es so kleinere und ein bisschen größere Menschen. Es redet auch nicht von Reich oder Arm in erster Linie, sondern es redet, und die Bibel redet öfters da im Zusammenhang davon, die Kleinsten in Gottes Reich sind die, die ihn eigentlich links liegen gelassen haben, die ihn verachtet haben. Und die Größten, die ihm nachfolgen, die ja, seinen Geboten einfach folgen, dem folgen, was er gelehrt hat, ihn in seinem Leben haben, in ihrem Leben haben, ihm nachfolgen, die zu ihm gehören. Und alle die müssen einmal vor dem Thron erscheinen. Egal, was sie gemacht haben, egal, ob sie Gutes getan haben, egal, ob sie Menschenleben auf dem Gewissen haben oder andere betrogen und belogen haben, alle werden einmal vor diesem Thron erscheinen müssen und muss sich vor diesem Gott verantworten. Und vielleicht geht es ja auch manchmal so, mir geht es zumindest manchmal so, wenn ich die Nachrichten angucke, wenn ich sehe, was in der Welt los ist und was da passiert, da fehlen einem manchmal die Worte und irgendwie kommt immer wieder die Frage, wie kann denn in der Situation hier überhaupt Gerechtigkeit passieren? Wer sorgt denn hier für Gerechtigkeit? Wer sieht denn die Täter, wer sieht denn die Opfer? Wie kann das überhaupt jemals irgendwie zu Gerechtigkeit kommen? Und am Ende bleibt dann oft irgendwie eine Ohnmacht und eine Wut oder beides und man weiß einfach nicht, wie das jemals gut werden soll. Und da bloß mal um einige Beispiele zu nennen, irgendwie so die vielleicht den einen oder anderen gerade beschäftigen, was wird unter dem Begriff, der durch die Medien geistert, der Epstein-Files, was da bekannt wird, wer bringt das jemals zur Gerechtigkeit? Wer wird die Täter zur Rechenschaft ziehen, die vielleicht teilweise gar nicht mehr leben? Wer kümmert sich um die Opfer, um die, denen Leid zugefügt wurde, die darunter leiden mussten? Wer wird die Täter zur Rechenschaft ziehen, die im Iran so ein Blutbad angerichtet haben? Wer wird den Opfern zur Gerechtigkeit verhelfen? Das kann doch kein Gericht dieser Welt schaffen. Wo ist Gerechtigkeit bei den vielen Christen, die ihr Leben zum Beispiel in Nigeria oder anderswo lassen, die einfach ermordet werden? Wer sorgt da für Gerechtigkeit? Wer zieht die Täter zur Rechenschaft? Das ist himmelschreiendes Unrecht, was hier passiert auf dieser Erde. Und das ist heute so und das war schon immer so und das wird wahrscheinlich auch immer so sein. Aber wir müssen eigentlich gar nicht so weit gucken, sondern manchmal reicht es schon, wenn wir unser eigenes Leben angucken, dort wo Verletzungen sind, dort wo wir enttäuscht sind, dort wo wir frustriert sind, dort wo wir, wo an uns Unrecht getan wurde, aber auch wo wir zum Täter wurden, wo wir anderen Unrecht getan haben. Das sieht man, vielleicht siehst du vielleicht in deinem Leben, das sehe ich in meinem Leben, das sehe ich in meinem Umfeld, das sehe ich in meiner Familie, wo auch immer. Es ist überall. Und am Ende steht dann die große Frage im Raum, wie wird das jemals gerecht? Bleibt am Ende einfach alles offen? Und die Bibel nimmt diese Erfahrung und diese Gedanken sehr ernst. Die sagt nicht, stell dich nicht so an, ist alles nur halb so schlimm. Am Ende, ja, ist es halt so, das ist das Leben. Nee, die Bibel sagt, Unrecht ist real. Unrecht passiert und Gott sieht Unrecht. Gott sieht dein Unrecht. Gott sieht, was dir passiert ist. Gott sieht, was in dieser Welt passiert. Und vielleicht finden wir hier in dem Text so einen Teil einer Antwort. Alle Menschen werden sich einmal vor diesem Gott, vor diesem Thron verantworten müssen, ohne Ausnahme. Es wird Gerechtigkeit gesprochen, es bleibt nichts offen und nichts ungesühnt, ohne Ausnahme, weder für Täter noch für Opfer. Und das ist eigentlich so die erste hoffnungsvolle Nachricht, die ich uns heute Morgen so mitgeben will aus dem Text. Am Ende wird Gerechtigkeit gesprochen und umgesetzt werden. Es bleibt nicht nur bei Worten, es werden auch Taten folgen. Und Gott ist derjenige, der Gerechtigkeit spricht. Denn wir gucken mal weiter in dem Text, im Vers 12. Was steht da? Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Und dann noch ein anderes Buch, das Buch des Lebens. Anschließend wurde Gericht über die Toten gehalten. Jeder bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach. Seht ihr vorne mal so einen Versuch, das mal bildlich darzustellen. Das ist ja eh die Frage, ist das jetzt bildlich gemeint oder wortwörtlich, aber wahrscheinlich ja, liegt das im Auge, der es interpretiert. Aber auf jeden Fall, es geht um das Prinzip, dass alles vor Gott bekannt und aufgeschrieben ist oder da ist, dass also nichts in Vergessenheit gerät bei Gott. Und es ist ja interessant, es gibt diese Bücher, wo alles aufgeschrieben sind, alle Taten. Und dann wird aber noch extra von einem Buch gesprochen, dem Buch des Lebens. Und da steht dann im Vers 15, wenn also jemand nicht mehr im Buch des Lebens stand, wurde er in den Feuersee geworfen. Das heißt ja im Umkehrschluss, diejenigen, die im Buch des Lebens stehen, werden nicht in den Feuersee geworfen, werden nicht verurteilt, sondern haben das ewige Leben bei Gott oder haben Gemeinschaft mit Gott. Und das ist eigentlich so die zweite gute Nachricht aus diesem Text. Wenn du im Buch des Lebens stehst, also wenn Jesus dein Herr und dein Retter ist, wenn du ihn in dein Leben aufgenommen hast, dann stehst du im Buch des Lebens und dann wird das Gericht und das Urteil dich gar nicht mehr betreffen. Weil das Urteil ist am Kreuz schon getragen, gesprochen und gesühnt. Wir als Christen müssen uns vor dem jüngsten Gericht nicht fürchten. Ich will das auch kurz begründen, warum das so ist. Es gibt mehrere Bibelstellen in der Bibel, die im Prinzip davon sprechen, dass wenn du deine Sünden ans Kreuz gebracht hast, wenn du dein Leben mit Jesus bereinigt hast und mit Menschen, dass dann Gott diesen Sünden nicht mehr gedenken wird. Steht zum Beispiel im Hebräer 10, Vers 17, und dann fährt er fort. Nie mehr werde ich an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeit denken. Oder im Jesaja 43, Vers 25, ich bin es doch, der deine Vergehen auslöscht. Um meinetwillen denke ich nicht mehr an deine Schuld. Und das ist die zweite hoffnungsvolle Wahrheit, die ich heute irgendwo so mit diesem Thema Gerechtigkeit verknüpfen will. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du weißt, dein Leben ist in Ordnung mit Gott, dann brauchen wir uns vor dem Gericht nicht zu fürchten. Dann stehen wir im Buch des Lebens, dann ist unser Leben bereinigt, dann ist unser Leben in Ordnung mit Gott. Und dann müssen wir uns vor dieser Strafe, vor dem Gericht nicht mehr fürchten. Ganz im Gegenteil, eigentlich spricht die Bibel mehr von einer Belohnung auch für die, die Jesus nachfolgen. Und davon, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen und dass Belohnung auf die wartet, die ihm ja, hier nachfolgen mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Ich möchte noch einen anderen kurzen Text mit euch lesen, aus Römer 12, Vers 19 bis 21. Auch das kommt wahrscheinlich dem einen oder anderen bekannt vor, das war eine Jahreslosung. Rächt euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern lasst Raum dem Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, sammelst du feurige Kohlen auf seinen Kopf. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Das ist ein Satz, der klingt zunächst erstmal ziemlich hart. Aber wenn man den in Verbindung sieht mit Offenbarung 20, mit dem, was wir vorher gelesen haben, dann macht er auch wieder Sinn. Dann kann man das verstehen. Denn wenn man weiß, dass Gott einmal Gericht halten wird, wenn man weiß, dass Gott Recht sprechen wird, dann braucht man nicht selbst für Recht zu sorgen. Dann braucht man sich nicht selbst zu rächen. Denn da, wo wir versuchen, gerecht Recht zu sprechen oder der Richter zu sein, da verstricken wir uns ja oft selber noch viel tiefer in das Böse, in das, was eigentlich Unrecht ist und Unrecht war. Da verletzen wir wieder andere und tun anderen wieder Unrecht. Darum sagt Gott, überlass das mir, gib mir das, wo mir Unrecht widerfährt, gib das mir, gib das Gott. Machen wir das, geben wir das, was uns an Unrecht widerfährt, an Gott ab im Gebet und sagen wir ihm, Gott, kümmere dich drum. Schreien wir unsere Wut vielleicht raus, unsere Verzweiflung über manche Situation, geben wir die Gott im Gebet, anstatt selber aktiv zu werden, anstatt selber das zu rächen. Und ganz im Gegenteil, Gott sagt hier eigentlich, nicht nur lass das, dich zu rächen, sondern tu Gutes. Und wie ist das, wenn uns jemand Unrecht tut? Das fängt oft sehr klein an, wenn uns jemand ignoriert, wenn uns jemand schlecht über uns redet, reden wir dann auch schlecht über den anderen? Schießen wir dann mit denselben Waffen zurück, mit denen wir angegriffen werden? Wenn uns jemand ignoriert, ignorieren wir dann auch die Person? Wenn uns jemand was Schlechtes tut, dann tun wir der Person auch was Schlechtes. So ist, wie Rache beginnt. Das ist, wie das aussieht, ganz praktisch. Und oft fängt es klein an und endet in einem großen Desaster. Und Gott schenkt uns hier eine Alternative, gibt uns hier einen anderen Vorschlag. Anstatt dich selber zu rächen, betet für eure Feinde, tut euren Feinden Gutes. Und das ist schwer. Das geht gegen unsere Natur, gegen unsere Überzeugungen vielleicht, gegen unsere Emotionen. Und das ist nicht einfach. Aber wie verhalten wir uns, wenn uns jemand was Schlechtes tut? Rächen wir uns dann oder überlassen wir die Rache Gott? Gerade das Gebet ist dort eine ganz große Hilfe für uns auch. Auch wenn wir das Unrecht in der Welt sehen, bringen wir das vor den Thron Gottes. Bringen wir das vor Gott, schreien wir dort unsere Wut raus, unsere Enttäuschung, unsere Verzweiflung manchmal über die Situation, die es so gibt. Sich nicht rächen heißt auf der anderen Seite auch nicht, alles mit sich machen zu lassen. Man darf Unrecht ansprechen, aber ohne Menschen zu verachten oder Menschen abzuschreiben. Man darf Wahrheit aushalten, ohne sie zur Waffe zu machen, und man darf auch vergeben oder sollte vergeben, ohne aber die Schuld zu leugnen oder runterzuspielen. Und das ist eigentlich nur möglich, wenn wir Christus wirklich im Herzen haben, wenn wir Christus im Zentrum haben von unserem Leben und nicht unsere Moral, unsere eigenen Verletzungen oder den Satz, aber ich bin doch eigentlich im Recht. Ich habe doch eigentlich Recht. In der Beschäftigung mit dem Text ist mir eine Sache irgendwie neu wichtig geworden. Wenn Jesus im Zentrum steht und derjenige ist, der am Ende Gericht hält, dann heißt das auch, der, der einmal richten wird, ist derselbe, der sich richten ließ, dort am Kreuz. Der Richter sozusagen trägt die Wunden in seinen Händen, in seinen Füßen, in seiner Seite und hat sich letztendlich für jeden, der Unrecht getan hat, der Schuld auf sich geladen hat, ans Kreuz schlagen lassen und schon längst bestrafen lassen. Und da sehen wir auch, dass dort eigentlich die Gerechtigkeit und die Liebe irgendwo wieder zusammenkommen, weil Gott hält niemals Gericht, um uns irgendwie zu schaden, runterzumachen oder weil er es schon immer gewusst hat, dass wir alles Sünder sind und Loser, sondern er hält Gericht und bis zum letzten Atemzug wartet er und hofft er, dass Menschen umkehren von ihren Wegen, von ihren eigenen egoistischen, zerstörerischen Wegen. Er hat sich dafür hingegeben, er hat sich dafür kreuzigen lassen. Und das ist eigentlich so der dritte Punkt, den ich betonen will oder den ich irgendwo mit der Hoffnung verbinden will, weil wenn Jesus sich für alles das schon hat hinrichten lassen, wenn der, der Recht spricht, sich hat hinrichten lassen, dann ist ja Hoffnung für jeden, selbst für mich, selbst für dich, selbst für die größten Sünder auf dieser Welt, ist dann bis zum Ende Hoffnung, weil der Richter ja schon alle Sünden getragen hat und jedem das Angebot macht, das anzunehmen für sich und für sein Leben. Und dann können wir Hoffnung haben, nicht weil am Ende eh alles gut wird oder weil am Ende wir Menschen irgendwie fair wären, sondern weil wir wissen, dass Jesus schon gelitten hat, dass er dafür gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass trotz des Gerichts Hoffnung ist für jeden, für alle Menschen. Ich fasse nochmal zusammen diese drei Dinge, die ich versucht habe, irgendwo aus dem Text rauszuarbeiten. Am Ende wird Gerechtigkeit gesprochen werden. Das ist die erste Hoffnung, die wir haben dürfen. Die Hoffnung auf Gerechtigkeit sozusagen. Jesus wird Recht sprechen. Perfekt. Ohne Abstriche, ohne einen emotionalen Ausraster zu haben, wie wir oft Recht sprechen, weil wir aus unseren Emotionen reagieren, weil wir es ja eh besser wissen. Sondern er wird Recht sprechen, weil er alle Hintergründe kennt, weil er alle, die ganze Weltlauf kennt und sieht und jede Motivation, jeden Hintergrund, jedes Menschen kennt. Und er weiß, warum Menschen so reagieren und warum sie das und das getan haben. Er wird Recht sprechen, das ist die erste Hoffnung, die wir haben. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist es die zweite Hoffnung, dass dieses Gericht, dass du davor keine Angst haben brauchst, weil du stehst im Buch des Lebens und Jesus hat für dich schon längst bezahlt. Und drittens, wenn Jesus der Richter ist, der sich hat umbringen lassen für alles Unrecht und alle Schuld dieser Welt, dann ist Hoffnung bis zum Ende auch auf Umkehr. Dann ist die Hoffnung da, dass er gnädig ist und dass er am Ende mit seiner Liebe uns erreicht. Und das ist meine Hoffnung und unsere Hoffnung, dass wir von Hoffnung geprägt sind, dass wir wirklich so eine Gemeinschaft mit Hoffnung sind, weil wir wissen, dass Gott der Ursprung aller Hoffnung ist, weil wir wissen, dass Jesus der Ursprung aller Hoffnung ist und dass durch Jesus wir hoffen können. Ich will noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du dich hast schlagen lassen, dich hast kreuzigen lassen für uns. Du bist der Gott, bei dem nichts hoffnungslos ist. Steht doch in deinem Wort, es wird bleiben, Liebe, und die Hoffnung und der Glaube. Und wir danken dir, dass die Hoffnung nie vergeht, dass du die Hoffnung noch nie aufgegeben hast mit uns, mit mir, mit unserem Land, mit unserer Welt, mit den ganzen großen und kleinen Problemen, mit denen wir uns so rumschlagen und Ungerechtigkeiten. Und Herr, wir beten, dass wir in dieser ganzen, Nachrichtenflut, die uns vielleicht jeden Tag erreicht, nie die Hoffnung verlieren, sondern dass wir darauf schauen, dass du am Ende einmal Gerechtigkeit sprechen wirst, dass du am Ende für hundertprozentige Gerechtigkeit sorgen wirst. Und da wollen wir dir einfach vertrauen, dass du ein Gott bist, der gerecht ist und der eben Liebe und Gerechtigkeit in einem ist, der das perfekt verbindet, der immer auf uns wartet und immer auf Umkehr wartet und auf Veränderung, aber der auch gerecht ist und einmal richten wird. Und wir beten, dass wir diese Wahrheiten in unserem Leben zusammenbekommen und auch so leben, aus dem Evangelium heraus, aus deiner Liebe und aus deiner Gerechtigkeit. Und Herr, erfüll du uns mit neuer Hoffnung. Erfüll du deine Gemeinde mit neuer Hoffnung, dass wir uns nicht runterziehen lassen von den Nachrichten, von den Hiobsbotschaften, die uns erreichen, vielleicht auch im persönlichen Umfeld, in unserem Leben, Herr. Wir wollen dir das alles hinlegen, wir wollen dir das bringen, Herr. Wir wollen glauben, dass du dich darum kümmern wirst, um unsere großen und kleinen Sorgen. Und wir danken dir dafür, dass mit dir immer Hoffnung ist. Danke dafür. Amen. Wir wollen jetzt noch eine kurze Zeit der Stille haben. 2-3 Minuten. Es gibt hier vorne noch eine Frage. Was denkst du über das Gericht Gottes? Was löst dieser Gedanke, dass Gott einmal Recht sprechen wird, bei dir aus? Nutz einfach die 2-3 Minuten, um mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen, um mit ihm drüber zu reden und einfach die Fragen zu beantworten. Und dann spielt die Band noch ein Lied.